Ja, es ist wirklich schön, hier zu sein. Ich wusste wirklich es ist schon ganz lange, dass es eine Gemeinde in Pforzheim gibt, aber dann mal euch so live und direkt zu erleben und zu wissen, uns verbindet was, wir sind Geschwister, wir sehen uns eines Tages im Himmel zusammen und wir brennen für dieselbe Sache, das finde ich toll. Aber mal einen riesen Respekt vor älteren Pastoren, die schon so lange im Dienst sind. Darf man das nicht sagen hier, oder was? Ist doch toll. Also, weißt du nicht, warum man da lacht? Das ist doch super. Genau, und dass du immer noch brennst und Jesus liebst und so vorangehst, das finde ich irgendwie einfach toll. Und ich wünsche mir auch, wenn ich dann in deinem Alter bin, dass das immer noch so meine Sache ist. So voll und ganz. Ich hoffe, dass ihr alle ein Pokerchip bekommen habt, als ihr in den Gottesdienstsaal reingekommen seid. Ich muss gestehen, ich habe nicht wirklich Ahnung von Pokern, aber ich weiß, es gibt im Pokerspiel einen Zug, den nennt man All-In. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild vor Augen habt, wenn so die Pokerspieler so all ihr Geld dann so in die Mitte schieben. Es ist so, man darf nicht aus der Runde ausscheiden, wenn die Runde läuft, auch wenn man nicht mehr genug Chips hat. Aber wenn man nicht genug Chips hat und mitmachen möchte, dann muss man halt alles setzen, was man hat. Und über dieses Bild will ich ein bisschen mit euch nachdenken, dieses All-In gehen. Weil ich finde, man könnte dieses All-In-Moment auch für unseren christlichen Glauben, unsere christliche Nachfolge irgendwie übertragen. Weil wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir uns für Jesus entscheiden, ist es auch so, als wenn wir mit unserem ganzen Leben All-In gehen. Wenn wir alle Chips, die wir haben, was wir sind, was uns ausmacht, wenn wir das irgendwie Jesus zur Verfügung stellen und alles auf Jesus verwetten. Wir verwetten unser ganzes Leben auf dieses eine Blatt, was er uns gegeben hat und auf das eine Blatt, was er selber ist. Aber was ist denn dieses All-In eigentlich unseres Glaubens? Was ist das, was wir machen, wenn wir All-In mit Jesus gehen? Ich glaube, in der Regel denken wir sofort an die Ressourcen, die wir haben. Also an unsere Zeit, die wir für Jesus einsetzen wollen, vielleicht das Geld, was wir ihm zur Verfügung stellen möchten oder unsere Mitarbeit, die wir ihm geben wollen. All das ist bestimmt nicht falsch. Aber ich will heute auf etwas anderes hinaus. Ich glaube, das Eigentliche, was wir Gott geben und vielleicht auch das Größte, was wir Gott geben können, ist ein All-In unseres Herzens. Ist ein All-In unserer gesamten Persönlichkeit mit allem, was wir sind. Jesus hat mal gesagt, das wichtigste Gebot in der Bibel ist folgendes. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagt, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und sollst deinen Mitmenschen von ganzem Herzen lieben. Und dann merkt man sofort, Nachfolge Jesus ist eine Herzensangelegenheit. Das ist eine Herzenssache. Gott ist ein All-In des Herzens wichtiger als die größte Spende der Gemeindegeschichte ever. Es ist auch wichtiger als die größte Begabung, die du Gott jemals zur Verfügung gestellt hast, mit der du dienen möchtest. Es geht um das Herz. Und die Bibel stellt uns einige Menschen vor, die so all in mit ihrem Herzen gegangen sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel David. Damals regierte Saul das Land. Saul war König von Israel, aber Gott wurde irgendwann unzufrieden mit Israel, also mit König Saul. Eigentlich hatte Saul alle Voraussetzungen, ein richtig guter König zu sein. Aber er fing dann irgendwie an, in seinem Herzen arrogant zu werden, Gott gegenüber, und immer unabhängiger von Gott zu werden, mehr und mehr sein Ding zu machen. Und irgendwann sagte Gott, so kann das nicht weitergehen. Das ist kein König, wie ich mir vorstelle. Und er beauftragte dann den Propheten Samuel, einen neuen König zu suchen. Und er sagte, Mensch, Samuel, ich möchte, dass du mal in das Haus von Isai gehst und dort einen der Söhne von ihm zum König salbst. Ich habe einen von ihnen zum König erkoren. Und Samuel denkt sich, Gott ist schlau, weil er kennt nämlich die Söhne von Isai. Und er weiß, das sind echt ziemlich fitte Typen. Und die sind aus gutem Holz, die haben eine Menge Führungsqualität. Und darunter wird sich schon ein guter König finden lassen. Also zieht er nach Bethlehem, dort wo Isai wohnt. Und dann kommt er in das Haus von ihm und er lässt sich so jeden einzelnen der Söhne vorführen. Aber Gott sagt immer, der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Dabei war der eine groß und stark. Der andere, das war ein Mann, wie man sich einen Mann so denkt. Der andere war schlau, der andere war strategisch. Der andere war ein guter Kämpfer, der andere war schon sehr kriegserprobt. Der andere war kampferfahren. Aber Gott sagt jedes Mal, nein, das ist er nicht. Und auf Samuels Nichtverstehen lässt Gott ihn dann so für einen Moment in seine Kriterien hineinschauen, nach denen er Ausschau hält. Und ihr kennt diesen Vers alle, 1. Samuel 16,7. Denn der Herr sieht nicht auf das, auf was der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. An dieser Stelle bekommen wir einen faszinierenden Einblick in das Herz Gottes. In das, wonach Gott Ausschau hält. Obwohl bei der Frage nach einem König, wo es darum geht, Tausende von Menschen zu führen, man sich sofort überlegt, da geht es um Kompetenz, da geht es um Qualität, da geht es um Führungserfahrung. Da geht es darum, dass jemand gute Entscheidungen treffen kann, dass er voller Weisheit ist, dass er weiß, auf wen er hört, dass er weiß, was er tut und was er nicht tut. Man könnte denken, darauf muss man achten. Und Gott sagt, ich suche nach dem Herzen. Mir ist das Herz am allerwichtigsten. Und das finde ich ist irgendwie unheimlich. Wonach schaut denn Gott da? Auf was will er denn da sehen? Was will er denn da haben? Was will er da finden? Samuel fragt dann Isai, Mensch, als alle seine Jungs durch sind, sag mal, hast du noch irgendwie einen anderen Sohn? Gibt es noch irgendjemand anderen hier? Und dann sagte, ja, der Jüngste, aber der ist irgendwie auf dem Feld, den hatte ich ganz vergessen, ich hol den mal. Und dann kommt er, und dann heißt es in 1. Samuel 16, Vers 12, so ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt und mit schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Gott schaut also doch auf das Äußere. Er mag schöne Menschen und er mag Menschen mit schönen Augen. Also vielleicht hat der ein oder andere einen schönen Vorteil davon. Zu diesem Zeitpunkt ist David eigentlich nur ein Schafshirte, der jüngste von ein paar Brüdern, die alle topfit sind. Aber Gott lässt sich nicht von den Äußerlichkeiten beeindrucken. Er lässt sich nicht von Erfahrung, von Begabung, von Stärke, von Kraft, von Intelligenz beeindrucken. Er schaut doch nicht nach einem guten Ruf. Gott schaut auf das Herz und das ist das, was ihn bei David beeindruckte. Weil er fand bei David, das wissen wir aus den Geschichten, das Herz eines Anbeters. Jemand, der Gott anbetete, der es liebte, mit Gott Zeit zu verbringen. Wir finden bei David jemand, der Gott bedingungslos vertraute. Der einfach tat, was Gott wollte. Und der damit Gott ehrte. Und das ist das, was Jesus wollte. Jemand, der Gott von Herzen anbetete. Und der Gott von Herzen vertraute. Das waren die Kriterien, nach denen Jesus suchte. Wir sagen, Mensch Gott, der hat doch keine Ahnung vom Leben. Und Gott sagt, ist mir doch egal. Er liebt mich und er betet mich an und er vertraut mir. Und das reicht. Und so berief Gott den David zum König von Israel, obwohl er noch so jung war. Aber Gott sah in dem Herzen, dieser junge Mann, der geht all in. Der geht all in. Ein anderes Beispiel aus der Bibel. Ich weiß nicht, was ihr so von den Königssöhnen dieser Welt wisst. Also von Prinz Charles und Prinz William oder Prinz Philippe. Jetzt sind sie ja wieder ein bisschen mehr in den Nachrichten, weiß man so ein bisschen was. Aber eigentlich weiß man nicht wirklich was über sie. Denn sie leben eigentlich alle relativ gut abgeschottet. Nur selten sind sie so mit Normalbürgern wie uns zusammen. Sie sind eher reich, wohnen in irgendwelchen Schlössern, in irgendwelchen fetten Villen. Sie lassen sich in der Regel mit Promis sehen und immer nur auf den schönsten Festen dieser Welt. Sie leben ein Leben in Überfluss. Sie haben hunderte von Dienern, die ihnen ihr Leben organisieren, die ihre Toiletten putzen, die ihnen das Essen zaubern. Das ist ihr Leben. Aber Jesus, der eine Sohn des Königs des Universums, der ist so ganz anders als alle anderen Königssöhne dieser Welt. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, um mich mit den Schönen und Reichen ablichten zu lassen an den schönsten Stellen dieser Welt, sondern Jesus sagt, ich bin hier, um zu dienen. Ich bin gekommen, um den Kranken mich zu widmen, um den Menschen, die Hilfe brauchen und Hilfe suchen. Ich bin gekommen, sie zu suchen und bei ihnen zu sein. Und Jesus lässt sich sehen mit all den verlorenen Menschen dieser Welt, mit den Prostituierten, mit den Verbrechern, mit den Gaunern. Es geht so weit, dass Leute ihn schimpfen, das ist ein Freund der Sünder und Zöllner. Aber er scheint das geradezu gut zu finden, das scheint für ihn geradezu ein Kompliment zu sein. Einmal wäscht er seinen 12 Freunden die Füße. Knechtsarbeit, Sklavenarbeit, aber das scheint ihn nichts auszumachen. Er dient gerne, er tut es einfach. Und wisst ihr, solche Geschichten sind Reich Gottes Geschichten. Solche Erzählungen findest du nirgendwo anders, dass Gott Füße wäscht. Und wenn es jemand um Einfluss gehen würde, um einen guten Ruf, um Macht, um Reputation, um Stellung, dann würde man so etwas nicht tun. wird, was macht man nur dann, wenn es einen um Gott geht und die Ehre Gottes sucht und die Güte Gottes zu den Menschen bringen will? Nur dann macht man etwas. Nur dann macht man so etwas, was man vom Herzen Gott lieben will und von Herzen Menschen lieben will. Nur dann tut man so etwas. Ansonsten würde man etwas so nicht machen. Und so war es eben bei Jesus. Wann immer er irgendwo auftaucht, küsst der Himmel die Erde, küsst die Güte Gottes die Seele von den Menschen. Verbreitet sich ein himmlischer Geruch, stehen die Leute da und denken, so müsste es doch sein, so sollte es sein. Menschen werden von langjährigen Gebrechen heil, von qualvollen Krankheiten geheilt. Menschen können wieder Teil der Gesellschaft werden. Jesus tut Menschen gut. Und er lebt all in, er hält nichts zurück. Sieh, wenn Jesus alles in die Mitte schiebt und sagt, alles, was ich bin und habe, lebe ich für Gott und für seine Vision, seine Mission. Vor ein paar Jahren gab es eine Fußballmannschaft, die zweimal deutscher Meister geworden ist und die viele Erfolge feierte. Sie haben fantastischen Fußball gespielt, der die ganze Nation inspirierte. Ich rede von Borussia Dortmund. Und der Star der Mannschaft war damals ein Trainer, den die meisten von euch vielleicht ziemlich kennen, nämlich Jürgen Klopp. Und Jürgen Klopp ist ja ein sehr sympathischer Mensch. Man hört ihm gerne zu, man liebt seine Interviews. Und Jürgen Klopp ist auch ein unglaublich leidenschaftlicher Mensch. Der liebt Fußball ohne Ende und er hat es geschafft, seine Begeisterung für den Fußball auf seine Mannschaft zu übertragen. Und die Mannschaft damals, als der BVB unter Klopp die Meisterschaft gewonnen hat, die haben einfach leidenschaftlichen Fußball gespielt. Die sind mehr gerannt als jede andere Mannschaft, die haben mehr gekämpft als jede andere Mannschaft, die haben mehr Freude am Spiel gehabt als jede andere Mannschaft. Da ist etwas übertragen worden von Trainer auf Team. Und was ich ganz interessant finde, die Spieler von Borussia Dortmund haben sich damals ein Versprechen gegeben und dieses Versprechen am Trainingsgelände ausgehangen. Und immer wenn sie zum Training kamen, wurden sie an dieses Versprechen erinnert, was sie sich gegeben haben. Da hing dieses Versprechen, diese Punkte, die sie sich gegeben haben, und jeder Spieler hatte mit seinem Namen unterschrieben und gesagt, dafür stehe ich. Die Idee kam natürlich von Jürgen Klopp und er hat folgende 7 Punkte aufgelistet, was dieses Team ausmachen soll. Und ich habe sie euch mal mitgebracht, weil es sind letztlich 7 Herzenseinstellungen. Das erste, was dort stand, was sie sich versprochen haben, ist bedingungsloser Einsatz. Zweitens, leidenschaftliche Besessenheit. Das klingt schon ein bisschen nach Jürgen Klopp, wenn ihr so ein bisschen kennt. Zielstrebigkeit, unabhängig vom Spielverlauf. Viertens, jeden zu unterstützen. Fünftens, sich helfen zu lassen. Sechstens, jeder stellt seine Qualität zu 100% in den Dienst der Mannschaft. Und siebtens, jeder übernimmt Verantwortung. Man mag mir jetzt verzeihen, wenn ich Fußball mit der Nachfolger Jesus vergleiche. Aber was ich so mega spannend fand, war, dass das, was Jürgen Klopp mit dieser Mannschaft getan hat, letztlich Herzenseinstellungen sind. In dieser Liste geht es nicht darum, wer hat die größte fußballerische Gabe, wer hat die meiste Erfahrung, wer soll der Torjäger werden oder der Torjäger der Saison werden. Es heißt auch nicht, wir müssen Meister werden, wenn nicht, sind wir ein Haufen Verlierer. Es heißt auch nicht, dass es hier irgendwie um Stellungskriege innerhalb der Mannschaft geht, wer ist der Beste, wer ist der Teuerste, wer verdient am meisten. So, letztlich sind das hier alles total biblische Werte, die man nämlich übertragen könnte auf ein Leben in der Nachfolge von Jesus. Und deswegen möchte ich das mal tun. Jürgen Klopp soll ja Christ sein und zumindest ziemlich stark christlich angehaucht. Vielleicht sind das sogar biblische Werte, die er gefunden hat und die übertragen hat ins Leben. Ich probiere das einfach mal heute und versuche mit uns rauszufinden, was macht ein Herz aus, was ganz und gar Jesus gehört und was ganz und gar für ihn leben will. Und ich will das einfach mal an diesen Punkten durchdeklinieren. Erstens, bedingungsloser Einsatz. Jesus zu lieben heißt, mit allem, was wir sind und haben, mit unserem ganzen Wesen, mit unserer ganzen Person, alles einzusetzen für Jesus und seine Mission, für Jesus und sein Königreich. Gott ist der Schöpfer des Universums und er ist der Schöpfer deines Lebens. Was du heute lebst, in dieser Generation, an diesem Ort, ist kein Zufall, ist kein Unfall, sondern Jesus hat dich hier hingestellt, in diese Gemeinde, an diesen Ort. Er wollte dich. Und wir klicken nicht Sonntag irgendwie nach dem Gottesdienst einfach auf Standby und warten auf den nächsten Gottesdienst, sondern wir sagen, Jesus, unser ganzes Leben gehört dir. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, alles gehört dir, egal in welchen Rollen ich bin, ob als Familienangehöriger, als Mutter, als Vater, als Kind, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, als Mensch im Hobbyverein, im Hobbyclub oder als Mitarbeiter Gemeinde, in jedem Bereich, in jeder Rolle, Jesus, ich will für dich leben, ich will mich hingeben für dich. Wir bejahen es, kompletten Einsatz für sein Reich zu zeigen. Zweiter Punkt, leidenschaftliche Besessenheit. Also das klingt wirklich ein bisschen nach Jürgen Klopp. Mancher findet das vielleicht ein bisschen abschreckend, manche finden das total toll. Aber ich habe an diesen Punkt an König David gedacht. Ihr kennt doch diese bekannte Szene, wo die Bundeslade zurück nach Jerusalem kommt. Und die Bundeslade stand ja so als Zeichen der Gegenwart Gottes. Und als David das realisiert, dass die Gegenwart Gottes nach Jerusalem kommt, da flippt er innerlich irgendwie aus. Der ist so von Glück überwältigt, so von Begeisterung überwältigt, dass er anfängt, vor dieser Bundeslade nur ganz leicht bedeckt rumzutanzen. Vor den ganzen Beamten des Königreiches, vor allen wichtigen Leuten des Königreiches, vor seiner Frau, vor den Ladies, vor all den Kindern, fängt er dann an, wie crazy vor dieser Bundeslade rumzutanzen. Und wenn man das so ein bisschen aus Distanz fragt, anschaut, dann haben sich bestimmt die Leute gedacht, was machst du da eigentlich? Ist das nicht peinlich? Ist dir das nicht unangenehm? Hör auf damit. Vielleicht haben die Leute sich abgewendet teilweise, weil sie gesagt haben, das ist too much. Aber David brannte in seinem Herzen für Jesus. Und das war wahrscheinlich das, was Gott in seinem Herzen so toll fand, dass er gesagt hat, dich will ich, weil es da eine leidenschaftliche Freude an der Gegenwart Gottes, an seinem Herrn gibt. Und das ist ihm egal. Und dann will er nicht da sitzen und nur klein applaudieren, sondern er will alles zeigen, was er hat, alles geben, was er hat. Leidenschaftliche Besessenheit. Er war frei von Menschenfurcht. Er hat sich gesagt, das Wichtigste muss auch das Wichtigste bleiben. Es muss auch das Wichtigste sein. Drittens, Zielstrebigkeit unabhängig vom Spielverlauf. Das Leben ist ja kein Ponyhof. Und Gemeindeleben ist es auch nicht. Im eigenen Leben, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Familie, in den Freundschaften, da kann man schon mal in Situationen hineingeraten, wo alles nach Niederlage aussieht. Wo man sich vielleicht sogar als der Verlierer der ganzen Geschichte fühlt. Und tatsächlich gibt es das ja im Leben, dass man verliert, dass etwas kaputt geht, dass etwas wie so ein Scherbenhaufen danach aussieht und sich so anfühlt, dass Dinge nicht geworden sind, wie sie eigentlich sein sollten, dass Dinge nicht so aussehen, wie man sich eigentlich gedacht und gewünscht und gehofft hat, dass das so wird. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, wir verlieren zwar manchmal eine Schlacht, wir verlieren manchmal einen Fight, aber mit Jesus werden wir den großen Kampf gewinnen. Und am Ende werden wir das Feld als Sieger verlassen, weil er der Sieger ist und wir zu seiner Mannschaft gehören. Ja, und dann gibt es Niederlagen. Ja, dann gibt es Momente, wo man denkt, was ist hier passiert? Wie konnte das passieren? Warum blute ich überall? Warum habe ich all diese Wunden? Warum schmerzt das alles so? Aber wisst ihr, was wir dann tun? Dann hören wir nicht einfach auf, sondern dann kleben wir unsere Wunden ab, wir gehen zu Jesus und sagen, Jesus, mach uns heil, das tut weh, hier ist mein Schmerz, hier ist der Kampf, das war alles Mist, das war blöd. Aber dann putzen wir unsere Klingen und dann waschen wir unsere Klingen wieder ab und dann ziehen wir mit Jesus weiter in die nächste Schlacht, in den nächsten Kampf. Weil es nicht darauf ankommt, wie der Spielverlauf aussieht. Wir wissen, am Ende gewinnt Jesus. Und die Vision ist die gleiche und die Mission ist dieselbe und dann gehen wir weiter. Und wir wissen, es gibt seine Gnade, die uns weitermachen lässt. Es gibt die Heilung, die uns neu aufstehen lässt. Und dann gehen wir weiter und ziehen ins nächste Abenteuer, weil er der König ist. Und wir an seiner Seite mit ihm bis zum Schluss durchziehen. Nur wenn man mal verloren hat, geht man nicht in die Defensive und überlässt anderen das Feld. Sondern steht man wieder auf und macht weiter. Wie Fußballer, die 0-3 zurückliegen, nicht sagen, wir schenken das Spiel her, sondern wir geben nochmal weiter Gas und wir stehen wieder auf. Vielleicht ist das für dich heute Morgen, dass du sagst, Jesus, du hast recht. Vielleicht habe ich eine Schlacht verloren, aber nicht den Kampf. Und ich stehe auf und ich mache weiter. Viertens, jeden zu unterstützen. Hier drückt sich so das dienende Herz aus, was Jesus und seine Nachfolger ausgezeichnet hat und was bei der Fußwaschung Jesu so unglaublich hell aufleuchtet. Menschen zu dienen und ihr Wohl zu suchen, ihr Glück zu suchen. Wer sich in seinem Herzen dazu entschlossen hat, Jesus zu dienen, dem ist es eigentlich egal, an welcher Stelle im Reich Gottes er eingesetzt ist. Und dem ist auch egal, ob er alt oder jung ist oder erfahren oder unerfahren, ob er sich qualifiziert wird oder unqualifiziert. Er sagt einfach, Jesus, ich möchte dir dienen, egal wo du mich hinsetzt. Er wird immer sein Bestes geben wollen, weil er den Königssohn des Universums als Vorbild hat, der sich für ihn hingegeben hat. Und wo er sagt, Jesus, wenn du dich für mich hingegeben hast, dann will ich mich jetzt auch für dich hingeben. Wer sich entschieden hat, Jesus zu dienen, dem sind Karriereleitern in der Gemeinde auch total egal. Hauptsache, er hat einen Ort, eine Stelle, wo er sagt, hier diene ich Jesus. Und ich diene so, als wenn du mein Chef wärst, als wenn ich direkt dir unterstellt wäre. Und ich gebe mein Bestes für dich. Fünftens, sich helfen zu lassen. Wenn wir unserem Herzen Jesus all in gehen und ihm unser Leben anvertrauen, dann heißt das nicht, dass von dort in dem Moment an nur noch Jesus derjenige ist, der alle unsere Probleme löst und alle die Dinge für uns macht, sondern die normale Art und Weise, wie Jesus uns hilft und wie Jesus uns dient, ist durch andere Menschen. Durch das, was andere Menschen an seinen Trost spenden, an Hilfe, an Rat geben, so ist das in der Regel, wie Jesus durch uns wirkt. Es ist eine ständige Erfahrung von uns Christen, dass Gott andere Menschen benutzt, um uns zu dienen, um uns zu helfen. Wer all in für Jesus spielt, der wird nicht der eine unabhängige Superstar, der denkt, er kommt alleine klar und er kommt alleine durch. Das Gegenteil ist der Fall. Wer all in für Jesus geht, der stößt ständig an Grenzen. Der steht ständig an seine Mauern. Der kommt ständig an Begrenzungen. Und was dann nicht die Idee ist, ist zu sagen, Jesus, das löse ich jetzt mit dir alleine. Sondern er sagt, ich komme nicht weiter, ich komme nicht klar, ich brauche Gebet, ich brauche Hilfe, ich brauche Leute, die mich ermutigen, ich brauche Leute, die mir Mut machen, ich brauche Leute, die mich trösten, wenn es mal daneben gegangen ist, Leute, die hinter mir stehen. Und das hat auch etwas mit Demut zu tun, sich dann helfen zu lassen, sich dem anderen zuzuwenden und zu sagen, ich weiß gerade nicht weiter, ich brauche euer Gebet, ich spüre meine Begrenzung, ich spüre, dass ich nicht so weiterkomme. Wir sind als Gemeinde Jesu eine Mannschaft. Es gibt keine Einzelspieler. Wie man Fußball nicht alleine spielen kann, kann man auch Reich Gottes nicht alleine spielen. Man kann Gemeinde nicht alleine spielen. Wir brauchen einander. Ihr braucht euch hier in Pforzheim einander, weil sonst werdet ihr nicht das Potenzial entwickeln, was Gott in euch als Gemeinde hineingelegt hat. Jeder, der all in geht, braucht die Hilfe von Geschwistern. Sechstens, jeder stellt seine Qualität zu 100% in den Dienst der Mannschaft. Im Fußball gibt es ja so verschiedene Positionen. Da gibt es die Stürmer. Und die Stürmer werden in der Regel am meisten gefeiert, weil wenn sie ein Tor schießen, dann bebt das Stadion. Die Verteidiger, das ist schon ein bisschen trauriger. Man braucht sie zwar, aber die werden nicht so sehr gefeiert wie all die anderen. Aber dennoch sind beide Spieler für die Mannschaft unabkömmlich. Wenn es nur Stürmer gäbe, dann würde man immer verlieren. Wenn es nur Verteidiger gäbe, dann würde man nie gewinnen. Man braucht beide. Man braucht die Stürmer und man braucht die Verteidiger. Und genau dasselbe geht für die Gemeinde Jesu. Wer all in für Jesus spielen will, der entscheidet sich mit dem Blatt, was Jesus ihm gegeben hat, zu dienen an der Stelle, wo Jesus ihn hinstellt. Und man weiß, ich brauche all die anderen. Alleine werde ich nicht gewinnen, aber ich werde meinen Platz ausfüllen. Weil wenn hinten rechts kein Verteidiger steht, dann hat die ganze Mannschaft ein Riesenproblem. Wenn es kein Torjäger gibt, dann hat die ganze Mannschaft ein Problem. Wenn der Torwart ausfällt, haben alle ein Problem. Und das gilt auch für die Gemeinde. Wenn eine Person nur nicht seinen Platz einnimmt und sagt, ich spiele nicht mit, hat die Gemeinde ein Problem. Wenn zwei, drei Leute entscheiden, ich mache nicht mit, hat die Gemeinde noch ein größeres Problem. Es ist so entscheidend, dass jeder sagt, ich nehme den Platz ein, den Jesus mir gibt. Ich nehme das ein, wo ich dienen und helfen kann und mache das, damit die Mannschaft gewinnt, damit Gemeinde Jesu gewinnt. Damit Gemeinde Jesu blühen und erfolgreich sein kann. Ansonsten wird sie immer ein bisschen hinken, wird es immer ein bisschen schwerer für die, die auf dem Spielfeld stehen. Es ist so wichtig, dass keiner in der Gemeinde mit verschränkten Armen da steht und sagt, ich guck mal, was die anderen machen. Was wir brauchen, ist, dass jeder sagt, ich bin Teil des Spiels. Ich suche meine Position und da diene ich. Nicht für die anderen vielleicht, sondern der allererste für Jesus. Aber ich bin Teil dieser Mannschaft. Und an dieser Mannschaft liegt mir etwas, weil es die Mannschaft Gottes ist. Reich Gottes ist ein Mannschaftssport. Und es ist wieder eine Herzensentscheidung, ob man das will und man das leben möchte oder nicht. Und das ist ziemlich ähnlich zum letzten Punkt, den Jürgen Klopp da aufgeschrieben hat. Jeder übernimmt Verantwortung. Jeder sagt, diese Gemeinde ist meine Gemeinde. Die Anliegen der Gemeinde sind meine Anliegen. Die Siege der Gemeinde sind meine Siege und die Niederlagen sind meine Niederlagen. Und wir arbeiten zusammen. Und es macht mir etwas aus, wie es der Gemeinde geht, wie sie sich entwickelt, ob alles gut ist. Gebet ist auch so eine Geschichte. Wenn es nur so ein paar Spezies gibt, die beten. Wir beten für unsere Gemeinde, weil wir Verantwortung nehmen, weil uns etwas an dem Wohl dieser Gemeinde liegt. Ich komme zum Schluss. Gott will von ganzem Herzen geliebt werden. Damit wird Glaube und damit wird Gottes Beziehung eine Herzenssache. Jesus will unser ganzes Herz. Wir sollen all in gehen. Mit anderen Worten, wir sollen keine Chips zurückhalten. Und ich glaube, das ist die größte und die herausforderndste Berufung unseres ganzen Lebens. Und je älter ich werde, versteht mich jetzt nicht falsch, aber je älter ich werde, desto schwieriger finde ich das. Als 13-Jähriger auf irgendeinem Camp zu sagen, Jesus, ich gehe all in, wenn man nichts besitzt und nichts hat, nicht mal die Sachen im Kinderzimmer einem selber gehören, dann ist es super einfach zu sagen, Jesus, ich gehe all in. Aber je älter du wirst, desto mehr Besitz du anhäufst, wenn du Kinder hast und Familie hast und so weiter, dann zu sagen, Jesus, du kannst alles haben, was du willst. Das ist gar nicht mehr so einfach. Und ich merke, je älter ich werde, ich fange damit an zu kämpfen, weil es nicht mehr nur um mich geht. Aber Jesus fordert mich heraus. In jedem Jahr, was ich älter werde, spielst du noch all in? Gehört mir noch dein Leben? Liebst du mich noch von ganzem Herzen? Ich will dich mal fragen, liegen deine Chips alle in der Mitte auf dem Tisch bei Jesus? Oder liegen die Chips irgendwo in deiner Tasche verborgen? Und nur so ein bisschen. Die Punkte hier bei diesen 7, wo du sagst, da bin ich voll dabei, aber bei anderen nicht so wirklich. David schreibt mal im Psalm 139, durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüf meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, denn dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben spürt. Ich würde dich so ermutigen, wenn du merkst, oh Jesus, ich halte meine Chips zurück, dass du ihm das gleich sagst. Einen gleichen Moment der Stille haben. Und dass du sagst, Jesus, eigentlich wünsche ich mir, dass alle meine Chips dir gehören und dass ich all in gehe und dass ich nichts zurückhalte. Und vielleicht ist es so, dass Gott zu einem der Punkte hier zu dir gesprochen hat. Und du merkst, Jesus möchte, dass du wieder Gas gibst und dass du wieder sagst, ich bin dabei. Ich möchte dich ermutigen, wenn dich eine Sache angesprochen hat, dass du es einem als der Gemeinde erzählst. Dass du einem sagst, das hat mich heute ermutigt. Das möchte ich machen. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich möchte mit uns beten. Jesus, es ist wirklich eine krasse Geschichte, dass du von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit ganzem Verstand geliebt werden willst. Dass christlicher Glaube eine Herzensgeschichte ist. Und damit können wir uns nicht zurückziehen, damit können wir nicht locker machen, da können wir uns nicht auf Distanz bewegen. Da geht nur all in. Und wir können das auch nur deswegen machen, weil wir wissen, dass du für uns all in gegangen bist. Ansonsten würde es irgendwie nicht so, wäre es mit der Liebe schwer. Aber du hast dich aus lauter Liebe zu uns all in begeben. Und deswegen ist es okay, dass du uns bittest, dich auch von Herzen zu lieben. Und ich möchte dich bitten für uns, dass wir all in spielen, und zwar unser ganzes Leben lang, in jeder Phase unseres Lebens. Und da gibt es manche Niederlage und manchen Schmerz und manche Wunde, manche Narbe. Aber wir wissen, dass wir zum Sieger gehören und dass der Siegespreis uns erwartet. Und dass wir von dir hören wollen, well done, gut gemacht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, mit unserem Herzen klarzukommen. Und wirklich all in zu gehen. Ich möchte euch einen Moment der Stille geben, und wenn du Entscheidungen treffen möchtest oder mit Jesus reden willst, dann kannst du das jetzt machen. Jesus, ich danke, dass wir zu Müller Vermand gehören. Und ich danke, dass wir wissen, dass wir mit Geschwistern über ganz Deutschland verteilt eng verbunden sind. Und ich danke, dass wir alle dieselben Fragen haben, dieselben Probleme, dieselben Herausforderungen, dieselben Schwierigkeiten. Und ich möchte dich bitten, dass du überall in Deutschland, in den MV-Gemeinden und darüber hinaus, Gemeinden erwächst, die wie eine Mannschaft zusammenstehen und wo jeder seinen Platz hat und er weiß, wir gehören zusammen und wir haben eine Vision und wir haben eine Mission. Und ich danke dir, dass obwohl ich aus Hamburg komme, heute hier in Pforzheim bin und für diese Gemeinde jetzt beten darf. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde die nächsten Schritte führst und lenkst und dass sie aufgeht und blüht und zusammensteht. Und dass du schenkst, dass noch mehr Menschen aus Pforzheim in diese Gemeinde finden, für dich erreicht werden, dich kennenlernen, Kinder Gottes werden, ihr Leben dir schenken und dir geben. Und ich möchte dich bitten, dass wenn hier so ein großer Migrantenanteil ist, dass dieses Gesicht der Gemeinde sich verändert und mehr Menschen aus anderen Nationalitäten und aus anderen Regionen dieser Welt diese Gemeinde bereichern und die eine internationale Gemeinde entsteht, die Freude aneinander hat und die vereint ist in dir und die etwas abbildet von dem, was in der Gesellschaft auch Realität ist. Dass die Gemeinde in Pforzheim bekannt dafür ist, dass sie unglaublich nah an den Menschen dran ist, ein offenes Haus hat, eine tolle Willkommenskultur, wo Menschen leicht andocken können und für das, wo das Einzige, was sie verbindet, vielleicht du selber bist und der Name Jesus hier verherrlicht wird von vielen, vielen Menschen. Ich danke für diese Gemeinde, für die Geschichte, für die Jahrzehnte, für die Treue, für die Liebe, für den Dienst. Ich danke, dass du hier deinen Stempel aufgedrückt hast, dass hier Menschen sind, die dich von Herzen lieben. Und ich möchte dich bitten, dass sie ein neues Kapitel aufschlagen können, eine Geschichte mit dir weiterschreiben können und dass tolle und die besten Jahre noch vor ihnen liegen und Pforzheim von ihnen gesegnet wird. Danke für diese tolle Gemeinde. Amen.